Ich möchte uns den Text vorlesen, auf dem die Predigt heute basiert. Das ist aus 1. Petrus, dem ersten Kapitel, die Verse 3 bis 5 und der erste Vers. Ich lese uns das zunächst vor. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt verstreut sind. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine lebendige Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Wir orientieren uns in unseren Predigten im Gottesdienst ja meistens nicht so sehr am Kirchenjahr. Das ist so in den Staatskirchen ein bisschen anders. Aber heute Morgen möchte ich das gerne mal tun. Wir haben heute ja den letzten Sonntag des Kirchenjahres. Horst, du weißt an der Stelle immer gut Bescheid. Es ist der, ja in den Kalendern steht Totensonntag. Der Begriff Ewigkeitssonntag finde ich besser. Ja, in manchen Kalendern steht auch der. Hast recht, ja. Ist auch richtig so, Ewigkeitssonntag, ja? Okay, gut, können wir uns darauf einigen. Jetzt entspricht es ja nicht unserer Überzeugung, für die Toten zu beten, wie das zum Beispiel in der katholischen Kirche geschieht. Aber so am Ende des Kirchenjahres, auch so Ende des Jahres, gehen wir ja schon so an die Verstorbenen zurückzudenken. Das ist schon etwas, was, denke ich, durchaus seine Berechtigung hat. Mich betrifft das ganz konkret, weil meine Mutti verstorben ist in diesem Jahr. Und vielleicht ist ja auch dir im vergangenen Jahr durch den Tod eines Verwandten oder Bekannten ganz neu dieses Thema vom Sterben, von der Vergänglichkeit, vom Tod so, ja, nahe gekommen. Vielleicht so richtig so ein Stückchen auf die Pelle gerückt. Nun, Petrus geht in unserem Text von heute Morgen hier in seinen Aussagen gleich in die Vollen rein. Er sagt Christen, und das sind diejenigen, von denen er hier spricht, ne? Er sagt ja am Anfang ein Apostel Jesu Christi an die von Gott Erwählten. Das ist die Anrede. Und dann sagt er, Christen haben eine lebendige Hoffnung auf die Ewigkeit. Christen müssen sich nicht an diesem Leben festbeißen. Sie brauchen den Tod nicht krampfhaft verdrängen, sondern sie haben eine lebendige Hoffnung auf den Himmel. Wir wollen in dieses Thema mal einsteigen und als erstes fragen, was mit diesem Ausdruck der lebendigen Hoffnung eigentlich gemeint ist. Denn ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin, womit wir uns auch jetzt beschäftigen wollen. Was verbirgt sich dahinter, wenn Petrus hier von dieser lebendigen Hoffnung auf den Himmel spricht? Es ist jetzt als erstes mal ganz wichtig, dass wir einen Begriff klären. In der Bibel wird der Begriff der Hoffnung an den meisten Stellen ganz anders gebraucht als sonst hier bei uns. Im alltäglichen Sprachgebrauch bei uns ist das mit der Hoffnung ja so eine Sache, ne? Wenn ich etwas hoffe, dann gehe ich eigentlich schon fast davon aus, dass es nicht passiert. Aber ich hoffe es halt noch. Das biblische Wort für Hoffnung aber ist was ganz anderes. Es bedeutet vielmehr Erwartung, Vorfreude, Gewissheit. Es meint ein festes, zuversichtliches Warten auf etwas, was ganz sicher kommen und eintreffen wird. Ich möchte uns dazu ein Beispiel bringen. Ich habe schon mal erzählt und ich denke, einige können sich vielleicht noch mal daran erinnern. 2007 kam es zu einem schlimmen Grubenunglück in der Sasjatka-Mine in der Ukraine. Durch eine Methangasexplosion in über 1000 Meter Tiefe wurden über 450 Bergleute von den Erdmassen eingeschlossen. Und in den Nachrichten wurde damals darüber berichtet, wie man versuchte, so durch zu den Verschütteten durchzudringen, wie man zuerst so ganz vorsichtig Versorgungsbohrungen machte, um ja nicht das Gestein zum Einstürzen zu bringen. Und durch so einen Versorgungsschacht konnte dann tatsächlich zunächst mal Sauerstoff runtergebracht werden, Nahrungsmittel, Medikamente. Und wie es dann nach mehreren Tagen doch tatsächlich dann schließlich gelang, 359 Bergleute von diesen 450 zu retten. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch da mal hineinversetzt und mal dieses eine euch vor Augen führt. Die christliche biblische Hoffnung, die ist nicht das, was diese Menschen dort unten in den ersten Stunden und Tagen erlebt haben. Ne, da bricht alles über dir zusammen und dann ist so eine kleine Hoffnung da, na, vielleicht finden die uns ja, auch in über 1000 Meter Tiefe. Und hoffentlich geben die vorher nicht auf. Hoffentlich entdeckt uns hier überhaupt einer, kriegt überhaupt noch einer mit, dass hier unten wir noch leben. Das ist nicht das, was die Bibel mit Hoffnung meint, sondern biblische Hoffnung ist vielmehr das, was diese Männer in den letzten Stunden ihrer Gefangenschaft erlebten, kurz bevor sie rausgeholt wurden, als der Kontakt zur Rettungsmannschaft schon da war. Als man hörte, dass man sie geortet hatte und als Rufkontakte da waren, Klopfkontakte da waren und sie wussten, jetzt kommt der Trupp. Und als sie da saßen und ihnen klar war, wir müssen nur noch ein paar Stunden durchhalten und dann werden sie kommen. Die Hilfe ist schon unterwegs. Das ist christliche biblische Hoffnung, von der hier Petrus spricht. Bald ist es da, worauf wir warten. Gott hat seinen Ein-Mann-Rettungstrupp schon lange losgeschickt. Der war schon hier. Die Bresche ist schon geschlagen. Wir haben geistlich sozusagen schon Sauerstoffzufuhr. Wir müssen nicht zugrunde gehen. Wir dürfen wissen, wir werden das Ziel erreichen. Das ist schon klar. Wir haben schon Sprechkontakt mit ihm. Wir können jeden Tag mit ihm reden. Wir wissen, er ist schon dicht an uns dran und bald ertönt der letzte Hammerschlag und dann holt er uns ganz hier raus und dann sind wir bei ihm. Das ist christliche Hoffnung nach dem Neuen Testament. Also nicht so etwas, was ganz verzweifelt ist, sondern hoffentlich geht das auch gut und hoffentlich komme ich am Ende dann auch bei Jesus an. Nein, sondern ich darf wissen, Christus hat die Bresche schon geschlagen. Ich habe schon Verbindung mit ihm. Noch ein anderes Beispiel. Christliche Hoffnung ist nicht wie Lotto, wo jeden Samstagabend so die Menschen vor dem Fernseher sitzen und so vage hoffen, ja, es ist ja höchst unwahrscheinlich, aber vielleicht kriege ich ja doch mal irgendwie so den Sechser im Lotto. Christliche Hoffnung ist vielmehr so wie Weihnachten für Kinder. Die Kinder wissen, Weihnachten kommt. Das war jedes Jahr so. Da sagt der Vater mal im Scherz, na, ob ihr auch brav wart und ob ihr dieses Jahr mal was bekommt. Aber die Kinder wissen ganz genau, oh, das ist nur ein Spruch. Auf die Eltern ist Verlass. Da kam noch jedes Jahr etwas. Das ist ganz klar. Und so sicher ist eben auch diese lebendige Hoffnung, von der Petrus hier spricht. Und diese Erwartung, die ist jetzt wirklich kraftvoll. Da sitzt was hinter. Deswegen sagt er, es ist eine lebendige Hoffnung. Denn wenn ein Mensch etwas fest erwartet, mit etwas rechnet, dann gibt einem das Kraft, mögliche Schwierigkeiten zu überwinden, in denen man gerade steckt. Wenn ein Mensch auf etwas Bestimmtes zulebt und weiß, das ist das Ziel, dann mobilisiert das Kräfte in einem, die man sonst nie bei sich festgestellt hätte. Dieses Jahr wurden ja die Olympischen Spiele in Japan nachgeholt und ungeachtet der Schwierigkeiten durch Corona fuhren die Sportler mit ganz unterschiedlichen Erwartungen dorthin. Manche erwarteten, eine Goldmedaille zu gewinnen. Einige erwarteten vielleicht einfach nur so ihre persönliche Bestleistung zu zeigen. Manche waren einfach nur froh, dabei zu sein. Aber sie alle hatten eine ganz bestimmte Erwartung. Und dafür haben sie trainiert. Da haben sie sich reingehängt. Nach der Enttäuschung im letzten Jahr. Deswegen haben sie jetzt nochmal geschaut. Ja, gebe ich alles rein. Und da haben sie so manches für manches drauf auch verzichtet. Wisst ihr, Erwartung gibt einem Kraft, da hängt man nicht durch, sondern da steht man aufrecht und da nimmt man auch manche Unbequemlichkeiten in Kauf, weil man weiß, jetzt geht's los, jetzt will ich was hier tatsächlich erleben und tun. Ich möchte an dieser Stelle uns einfach fragen, so aufgrund dieses Begriffes nur erstmal, was erwarten wir eigentlich, wenn wir an den Himmel denken? Und erwarten wir da überhaupt noch was? Wisst ihr, ich glaube, wenn uns der Himmel aus dem Blick verschwindet, dann werden wir zu flügellahmen Christen. Dann sind wir zweigeteilt, so wie Manfred Siebert das dichtet. Dann singen wir und beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise. Aber jetzt noch nicht. Ist noch zu schön hier. Petrus schreibt hier vom Himmel als unserer Erwartung, die uns antreiben und aufbauen soll. Mach's einen weiter. So wollen wir uns jetzt vor Augen malen lassen, wie eigentlich der Himmel ist, auf den wir zugehen und worin diese lebendige Hoffnung besteht. Wir schauen uns dazu so einige Begriffe aus diesem Text hier einmal an. Petrus hat im ersten Vers seinen Brief adressiert an die von Gott Auserwählten. Und hier in Vers 3 spricht er vom Himmel als unserem Ziel, das Gott für uns bereithält. Und er sagt damit, der Himmel soll unsere Heimat, unser Zuhause sein. Wir alle hören zurzeit wieder diese Nachrichten von den Flüchtlingen an der Grenze von Weißrussland zu Polen. Und humanitäre Werke verlangen, dass hier wenigstens jetzt Notunterkünfte geschaffen werden und einiges passiert ja auch, damit man die Menschen wenigstens mit dem Nötigsten versorgen kann. Aber wisst ihr, selbst wenn das jetzt passiert, selbst wenn da Leute in irgendwelche Hallen und Turnhallen gebracht werden oder Zelte oder Hütten aufgestellt werden, das bleibt doch immer nur eine Notunterkunft. Und niemand fühlt sich da zu Hause, niemand will sich dort häuslich niederlassen. So ein Lager, das wird immer nur eine Notlösung sein, eine Durchgangsstation, die hoffentlich bald ausgedient hat. Und die Flüchtlinge wünschen sich nichts sehnlicher, als dass sie endlich in ein Zuhause hinein können. Genauso sollten wir uns unsere Situation hier vorstellen. Diese Erde ist für uns als Christen nur ein Durchgangslager. Wir sind hier für eine gewisse Zeit in einer Notaufnahme. Aber unser himmlischer Baumeister ist schon am Werk, um uns die endgültigen Eigentumswohnungen zu errichten. Und wenn das fertig ist, dann holt er uns zu sich nach Hause. Und so schön wir uns vielleicht auch unser Fleckchen hier auf dieser Erde eingerichtet haben und so dankbar wir dafür sind, dass es uns in unserem Land noch gut geht. Aber lass uns bitte nie vergessen, letztlich ist diese Welt nicht der Ort, an dem wir zu Hause sind. Unser Zuhause ist da, wo Jesus ist. Da gehören wir hin. Zu ihm gehören wir und zu ihm gehen wir, wenn diese Welt zerfällt. Ein zweiter Begriff. Unser Text spricht jetzt hier jetzt von einem Erbe. Nun, ein Erbe hat ja immer etwas mit Familie zu tun. Ein Erbe, das stellt man sich ja nicht so vor, als dass die Kinder sich jetzt so beim Vater anstellen, so um ihre Lohngüte abzuholen, sondern Erbe ist gemeinsamer Familienbesitz. Wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir sozusagen nutzungs- und verfügungsberechtigt über Gottes Reichtum. Alles, was Gott gehört, gehört auch uns. Und wir haben einen sehr reichen Gott. Und damit wir uns das noch ein bisschen besser vorstellen können, führt Petrus jetzt auch noch weiter aus, wie dieses Erbe beschaffen sein wird. Zunächst einmal sagt er, es ist ein unvergängliches Erbe. Auf dieser Welt ist das anders. Auf dieser Welt sind wir doch überall mit Vergänglichkeit konfrontiert. Wir empfinden, dass das die schönen Sachen auf dieser Erde ja oft nur allzu schnell vorbei sind, oder? Wenn ein junger Mann in der mündlichen Prüfung sitzt, dann dehnen sich die Minuten zu Stunden. Und er weiß überhaupt nicht, wie er da irgendwie durchkommen soll. Wenn derselbe junge Mann am Abend mit seiner Freundin zusammensitzt, dann vergeht die Zeit wie im Fluge. Und man trauert dem dann schon fast wieder nach. Huch, der Abend ist schon wieder vorbei. Wie flüchtig sind auf dieser Welt die schönen Momente, oder? Der erste stöhnt, der Urlaub ist schon wieder rum. Der zweite sagt, ich lebe nur von Wochenende zu Wochenende. Der dritte schaut auf sein ganzes Leben zurück und sagt, oh mein, wie schnell ist das alles vorbeigegangen. Petrus sagt hier, wir werden im Himmel nie wieder solche Empfindungen haben müssen. Wir werden nie wieder fragen müssen, wo ist denn bloß die Zeit geblieben? Und sollte uns doch mal ein solchen Gedanke kommen, dann dürfen wir wissen, ach, es kommt ja noch genug. Wir haben noch eine ganze Ewigkeit. Im Himmel wird es nie wieder so sein, dass all das Schöne immer nur vorbei huscht und dass wir dem sofort immer nachtrauern müssen. Umgekehrt gilt genauso für uns jetzt. Alles auf dieser Erde ist befristet. Alles ist auf Zeit. Deine Güter auf dieser Welt sind nur auf Zeit. Dein Glück auf dieser Erde ist nur auf Zeit. Nichts davon kannst du festhalten. Nichts davon kannst du konservieren oder mitnehmen. Allerdings darfst du auch wissen, auch dein Leid auf dieser Erde ist nur auf Zeit. und auch dein Leid kann dich nicht festhalten. Das ist alles so vergänglich. Manches leider, manches zum Glück. Im Himmel allein ist alles Schöne, was wir bekommen, unvergänglich. Es ist nicht nur unvergänglich, sondern es steht noch ein weiterer Begriff hier. Denn wisst ihr, unvergänglich alleine, das wird es ja noch nicht machen. Bei manchen Sachen auf dieser Erde sind wir ja ganz froh, wenn sie vorbei sind. Aber das Erbe im Himmel ist auch makellos. Wisst ihr, im Himmel gibt es dann tatsächlich Licht ohne Schatten. Rosen ohne Dornen. Hier auf der Erde, da hat doch die schönste Ehe ihren Alltag. Und der liebste Mensch hat seine Kanten und der Frömmste hat seine Versuchungen und Schwächen. Im Himmel ist das nicht mehr so. Wisst ihr, ich darf sagen, ich freue mich sehr darüber, dass ich Christ sein darf, dass ich in diesem Leben weiß, dass Jesus jeden Tag bei mir ist. Aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, wenn das alles wäre, was Glaube bedeutet, das wäre dann doch ein bisschen wenig. Denn hier auf dieser Erde bedeutet Christsein ja doch oft auch Kampf. Hier haben wir trotzdem mit allerlei Problemen immer zu tun. Hier werden wir doch oft genug mit unserer eigenen Schwäche konfrontiert. Und ich möchte mal sagen, so schön das ja meistens mit euch und mit uns hier ist in dieser Gemeinde, aber ich bin froh, dass Leben mit Jesus noch mehr bedeutet als all das, was ich auf dieser Erde erlebe. Dass nochmal was anderes kommt, dass das noch nicht das Endgültige ist. Denn hier ist nichts im tiefsten Sinne makellos. Erst im Himmel stimmt dann wirklich alles. Da gibt es nichts Beflecktes mehr, keine Krankheit, keine Tränen, keine Behinderung, keine Flucht. Da gibt es auch nichts Böses mehr. Denn der Teufel muss draußen bleiben. Stell dir vor, du wirst wirklich in ungetrübter Gemeinschaft mit allen anderen Geschöpfen Gottes stehen. Die kleinen oder großen Nervereien untereinander, alles das wird vorbei sein. Ununterbrochene, absolute Harmonie. Weiter. Petrus sagt, es ist ein Erbe, das seinen Wert nicht verliert. Derjenige, der in den Himmel hineinkommt, dem wird der Himmel nicht leid werden. Er wird ihm nie über werden. Hier auf der Erde gibt es so viele Sachen, die faszinieren uns eine Weile und dann sind sie gewissermaßen wieder normal. Wenn man Kindern was Tolles schenkt, dann macht man immer wieder dieselbe Erfahrung. Am ersten Tag ist es noch der Renner, am zweiten Tag kommt es nochmal vor, am dritten Tag liegt es in der Ecke. Und zwar egal, wie teuer das Spielzeug war. Im Himmel aber, und das ist ein grundsätzlicher Unterschied, im Himmel ist nicht immer nur das Neue schön. Da brauchen wir nicht immer wieder nochmal einen neuen Kick, damit es irgendwie doch wieder ganz nett ist. Sondern auch das Alte wird im Himmel niemals alt werden. Das Erbe verliert seinen Wert nicht. Und wisst ihr, das alles ist noch nicht das Entscheidende. Denn wisst ihr, Besitz selber bringt's ja noch nicht. Ich bin sicher, auch der Besitz von allen ewigen Gütern Gottes würde uns noch nicht wirklich glücklich machen. Auf der Erde gibt's Menschen, die sind fürchterlich reich, aber die sind nicht erfüllt. Ganz einfach, weil ihnen Beziehungen fehlen. Weil sie niemanden haben, mit dem sie es teilen können. Nur in der richtigen Gesellschaft kann man doch auch wirklich das genießen, was man hat. Das Entscheidende ist doch nicht, wie ich wohne. Denn das schönste Haus kann leer sein, kann kalt sein. Das Entscheidende ist, mein Zuhause ist da, wo meine Familie ist. Und ich möchte nirgendwo wohnen, wo nicht die Leute auch sind, zu denen ich gehöre. Das Entscheidende ist, dass wir im Himmel all diese schönen Güter mit unserer Familie zusammen genießen werden. Mit dem Familienoberhaupt, das ist der Vater im Himmel. Mit unserem ältesten Bruder, das ist Jesus Christus. Und mit all den anderen, die dazugehören. Und im Mittelpunkt von all dem wird Jesus selber stehen. Denn wisst ihr, der Himmel ist eigentlich nur deswegen Himmel, weil Jesus da ist. Ein Himmel ohne Jesus, das wäre kein Himmel. Die Offenbarung des Johannes gebraucht einmal ein Bild, um darzustellen, wie es im Himmel sein wird. Und sie sagt da in Offenbarung 5, nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist. In der Mitte, da steht der Thron. Und die Ältesten, das ist ein Bild für die Gläubigen, die stehen drumherum. Und in der Mitte auf dem Thron ist das Lamm, das erwürgt wurde. Das ist Jesus, der für uns gestorben ist. Und er allein steht in der Mitte. Er allein wird geehrt. Und darum werden sich auch nur diejenigen im Himmel wohlfühlen, die Jesus lieb haben und die ihn ehren wollen. Denn das geschieht ja andauernd. Das ist Mittelpunkt davon. Stell dir mal vor, einer, der immer selber im Mittelpunkt stehen muss, kommt in den Himmel. Und alle schauen nur auf Jesus und keiner schaut auf ihn. Der wäre nach einer Weile doch total frustriert. Der würde sagen, ey, kriege ich auch mal ein bisschen Ehre ab. Und alle sagen, sei ruhig, hier geht's nicht um dich. Es geht um Jesus. Der Himmel ist nur schön für die Leute, die Jesus von ganzem Herzen lieb haben. Und darum ist es gut, wenn wir das als Gemeinde auch hier schon miteinander tun und lernen, Jesus anzubeten, ihn anzuschauen und ihm allein die Ehre zu geben, wie wir es auch heute Morgen schon miteinander getan haben. Und umgekehrt muss ich auch sagen, ich würde gar nicht in den Himmel hinein wollen, wenn Jesus nicht da wäre. Nicht das Drumherum, nicht die Zutaten sind das Entscheidende, sondern Jesus selber. Jesus Christus ist für mich gestorben, damit ich den ganzen Murks meines Lebens loswerden kann. Damit ich Vergebung bekommen kann. Damit ich nicht verloren gehe. Und darum will ich am allermeisten zu ihm. Ihn in die Arme schließen und von ihm in die Arme geschlossen werden. Der Himmel und alle Güter Gottes und alles, was dann auch so oben drauf kommt, das ist nur die Dreingabe. Es geht um Jesus selber. Er wird eine Ewigkeit lang im Mittelpunkt stehen. Und schließlich sagt Petrus hier in Vers 4, Gott hält dieses Erbe schon für uns bereit. Mit anderen Worten, es ist alles schon fertig. Wir dürfen wissen, das Erbe ist schon real vorhanden. Es existiert schon. Jetzt können wir in der Bibel nur so ein paar kleine Blicke durch ein Schlüsselloch tun. Wir können so ein paar Umrisse erkennen. Wir können manches erahnen. So vieles bleibt im Dunkeln. So vieles wird nicht ausdrücklich gesagt. Aber es kommt einmal dieser große himmlische Tag, an dem es offenbar wird. Im Urtext steht hierfür das Wort sichtbar. Wörtlich die Decke wegnehmen. Das ist jetzt tatsächlich so wie Heiligabend, oder? Wenn dann die Kinder reingerufen werden und dann so die Geschenke da liegen und dann sie plötzlich das Papier aufreißen können und dann wirklich sehen können, was ist denn eigentlich drin in diesen ganzen Kartons, die da drin sind, die da liegen, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben. Ich denke mir manchmal, wenn wir uns nur halb so doll auf den Himmel freuen könnten, wie Kinder sich auf Weihnachten freuen, dann würde manches in unserem Leben schon ganz anders aussehen. Da würden wir manche Dinge, die uns heute oft so wichtig erscheinen und uns in Beschlag nehmen, ganz anders bewerten. Wir kommen zum Schluss. Und ich möchte jetzt uns ganz persönlich fragen, wie nah ist dir der Himmel? Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns das mal ab und zu fragen. Wie nah ist dir in deinen Gedanken die himmlische Herrlichkeit, von der die Bibel spricht und die Jesus für uns als Christen bereithält? Ist es für dich mehr als nur immer so ein letzter Trost, wenn es im Leben mal wieder schwierig wird, wenn es mal irgendwie schief läuft? Wenn dir der Tod begegnet und du plötzlich zusammenzuckst, ach ja, da war doch was. Andererseits, wie nah ist dir die Erde? Wie nah sind dir die irdischen Güter, das alles, was alles oft so glitzert und erstrebenswert zu sein scheint, da so viel Lebenszeit reinzustecken? Wisst ihr, ich möchte sagen, ihr kennt mich ja auch, ich lebe gern. Ich lebe gern, ich hab keine Todessehnsucht. Dass ich irgendwie denke, hoffentlich ist das alles bald vorbei hier. Ich kann mich an so vielen Dingen freuen, die das Leben hier auf der Erde bietet. Und ich kann voll und ganz mit Martin Luther übereinstimmen, der gesagt hat, Gott will, dass wir uns an diesem irdischen Leben freuen. Darum hat er alles so schön gemacht. Natürlich ist diese Welt gefallen. Aber es ist immer noch Gottes Handschrift zu sehen. Es gibt so viele Dinge, die gut sind, immer noch gut sind von ihm, aus seiner Hand. Was ich fragen möchte, ist dies. Was treibt dich eigentlich in der Tiefe deines Herzens an? Wofür lebst du eigentlich wirklich? Was ist das Ziel, das du mit deinem Leben verfolgst? Und wofür willst du deine verbleibenden Jahre auf dieser Welt einsetzen? Es ist wichtig, dass wir das wirklich überlegen und Antwort auf diese Frage für uns finden. Petrus spricht hier nämlich von einer lebendigen Hoffnung, die wir als Christen haben dürfen. Der Himmel soll für uns Gläubige eine gewisse, lebensbestimmende Erwartung sein. Eine tote Hoffnung genügt nicht. So eine theoretische Hoffnung, ja, am Ende kommt dann noch irgendwas, aber erstmal müssen wir jetzt hier irgendwie klarkommen und irgendwie leben. Das genügt nicht. Tod ist eine Hoffnung dann, wenn sie theoretisch bleibt, wenn sie mein Denken und Fühlen und Wollen und Entscheiden letztlich doch nicht bestimmt, dann ist es eine theoretische Hoffnung. Gott möchte, dass uns das direkt vor Augen steht und dass wir aufgrund dessen unsere Entscheidung treffen. Was kann dein nächster Schritt sein? Nun, vielleicht lebst du schon lange mit Christus und warst auch mal ganz begeistert von diesem Leben mit ihm und der Perspektive auf diese himmlische Herrlichkeit. Aber im Laufe des Lebens hat die Begeisterung wieder nachgelassen und andere Dinge haben sich nach vorne geschoben und auch der Blick für die Ewigkeit ist mehr und mehr wieder in den Hintergrund gerückt. Vielleicht wäre für dich der nächste Schritt, dass du mit deinem Herrn mal ganz ehrlich darüber sprichst, wie sich Prioritäten bei dir verschoben haben, was bei dir inzwischen einen zu hohen Stellenwert hat, dass du ihm ehrlich sagst, dass dir das Leben im Himmel vom Gefühl her so fremd geworden ist, dass es irgendwie eine Theorie ist, über die dann vielleicht nochmal geredet wird, aber viel mehr als das ist es nicht. Und dass du ihm dann sagst, dass du aber auch wieder deinen Blick korrigieren möchtest, dass du sagen möchtest, dass du das wieder neu erleben willst, dass diese Hoffnung lebendig ist, dass sie dich bestimmt in deinem Alltag, in deinen Entscheidungen, weg von dem, was ohnehin bald vorbei ist, hin zu dem, was eine Ewigkeit lang bleibt. Vielleicht ist für dich das heute aber auch alles neu gewesen und du hast irgendwie gedacht, okay, so konkret soll das hier also sein? Bisher habe ich eigentlich immer gedacht, hier geht es so um so ein bisschen moralischeres Leben, ne, so mit einem christlichen Anstrich drumherum. Aber hier geht es anscheinend um mehr, hier geht es anscheinend nicht nur um Gemeinschaft, um eine Kanne Kaffee oder ein paar schöne Hauskreise, eine Predigt pro Woche. Diese Christen hier, die glauben anscheinend wirklich an ein Leben nach dem Tod. Die glauben anscheinend wirklich daran, was Jesus ihnen verspricht, dass sie nach ihrem Tod bei ihm sein dürfen. Und diese Hoffnung ist lebendig in ihnen. Sie durchdringt ihr Leben. Naja, mehr oder weniger haben wir heute Morgen gehört. Ja, bei dem einen ist es schon wieder ein bisschen abgeflacht. Aber sie arbeiten daran, dass es so sein soll. Dass das ihr Leben bestimmt. Und vielleicht fragst du dich heute zum ersten Mal, also wenn das so ernst ist und so konkret ist, gibt es das auch für mich? Gibt es diese lebendige Hoffnung auch für mich? Ich möchte ganz einfach sagen, ja, die gibt es auch für dich. Jesus selbst sagt das in Matthäus 11, indem er zu allen Menschen spricht, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auflege, das drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, die ist leicht. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und bei ihm deine Lasten abzulegen. Und das kannst du auch ganz einfach für dich alleine tun in einem Gebet. Und wenn du das tust, dann darfst du genau das erleben, dass er real ist. Und dass er dir Ruhe schenkt für deine Seele. Eine Ruhe, die dein ganzes Leben durchzieht. Und eine lebendige Hoffnung auf die Ewigkeit. Ich möchte dich einfach auffordern, wenn du sagst, das ist für mich der Schritt, der nächste. Dann mach das für dich jetzt an deinem Platz. Und wenn du für dich heute erkannt hast, dass das Leben in der Ewigkeit, das ist mir so sehr aus dem Blick geraten, dann sprich das jetzt mit deinem Herrn ab und sag, es soll anders werden. Es soll eine lebendige Hoffnung werden in mir.